Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Früher ins Wochenende, das wird wohl nix werden bei den Hochschulen und Universitäten, die sich für die neue Exzellenzstrategie beworben haben. Die Entscheidung fällt erst am Nachmittag und bis dahin heißt es abwarten. Christiane Habermals.
17 Universitäten und 2 Universitätsverbünde haben sich beworben. Nur maximal 11 können es werden. Es geht um Millionen an Fördergeldern, aber vor allem um Ruhm und Ehre und um internationale Sichtbarkeit. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek formuliert den Anspruch.
Wir wollen forschungs- und entwicklungstechnisch wieder an die Spitze kommen. Wir haben lange Jahre erlebt, dass die Forscher gerne ins Ausland gegangen sind. Wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, brauchen wir Spitzenforschung in Deutschland.
Voraussetzung für die Bewerbung war das erfolgreiche Einwerben von mindestens 2 Exzellenzclustern, bei Universitätsverbünden mindestens 3 in der ersten Wettbewerbsrunde im Herbst vergangenen Jahres. Einige der jetzigen Elite-Unis, Bremen und Köln, haben das nicht geschafft und sind deswegen schon aus dem Rennen. Andere, die bisher nicht dabei waren, wie Bonn oder Freiburg, machen sich Hoffnung. Dieses Mal ist die Entscheidung auch deswegen so wichtig, weil sie die Hochschullandschaft für lange Zeit prägen wird. Wer jetzt Elite-Uni wird, behält den Status für 7 Jahre und wahrscheinlich auch darüber hinaus. 2026 findet dann zwar eine Evaluation statt, aber ein Abstieg in die zweite Liga ist nur noch möglich, wenn die Hochschule ihre Qualität nachweislich nicht halten konnte. Die endgültige Zementierung einer Zweiklassen-Hochschullandschaft, so die Kritiker, auf der anderen Seite steht Planungssicherheit und bessere Karten bei der Anwerbung von Top-Forschern aus der ganzen Welt.
Und zu den Kritikern der sogenannten Exzellenzstrategie gehört der Soziologe Michael Hartmann. Er hat schon 2016 die Online-Petition gegen das Vorläuferprogramm unterzeichnet, das da hieß Exzellenzinitiative. Guten Morgen, Herr Hartmann.
Guten Morgen.
Auch Sie befürchten eine Zweiklassengesellschaft in der deutschen Universitätslandschaft. Warum?
Ja, weil die Verteilung der Gelder in der Exzellenzinitiative oder jetzt Exzellenzstrategie natürlich einzelne Universitäten deutlich bevorzugt und die Verteilung der restlichen Forschungsgelder, also vor allem bei der DFG, diesem Trend folgt. Also die siegreichen Universitäten haben auch von den anderen Geldern, die nicht durch die Initiative verteilt werden, einen zunehmenden Anteil für sich einwerben können. Und der noch wichtigere Aspekt ist, dass sie symbolisch ungeheuer dazugewonnen haben. Also während früher eine Uni war im Großen und Ganzen, also es gab welche, die waren bekannter, weil sie eine langere Historie hatten, weiß heute jeder, der sich mit Hochschulen ein bisschen intensiver beschäftigt, wer die Gewinner sind. Und das bedeutet, dass die, die jetzt in der Strategie gewonnen haben, für einen sehr langen Zeitraum, das ist ja schon angeklungen, wahrscheinlich mehr als nur diese 7 Jahre, im Bewusstsein all derjenigen, die sich für Hochschulen interessieren, einen Sonderstatus gewinnen. Und deswegen war das so wichtig, in dieser Runde dabei zu sein. Und Universitäten, die es nicht geschafft haben, wie Göttingen zum Beispiel oder Frankfurt, sind dementsprechend deprimiert darüber, dass sie für einen langen Zeitraum nicht mehr zur ersten Liga gehören.
Aber wie soll denn Spitzenforschung in Deutschland erreicht werden, wenn nur mit der berühmten Gießkanne gefördert wird?
Ja, das ist ja immer von Anfang an, also das ist ja gerade noch mal in dem Interview mit Frau Karliczek angeklungen, aber das war von Anfang an immer die Behauptung, dass Spitzenforschung in Deutschland nur so funktionieren kann. Und es hat 2016 eine offizielle Evaluation der ersten 10 Jahre gegeben von der sogenannten Imboden-Kommission. Und was die wissenschaftliche Leistung angeht, hat diese Kommission, deren Mitglieder alle für die Exzellenzinitiative plädiert haben, als Ergebnis herausgefunden, dass man nicht sagen könne, ob das wirklich erfolgreich war.
Aber das bedeutet doch auch im Umkehrschluss, es schadet nicht.
Nein, es schadet. Also ich sage, an den Universitäten, an denen es Cluster gegeben hat, hat die Publikationstätigkeit zugenommen. Das war das Ergebnis, aber die Einschränkung war, dass man nicht sagen könne, ob das wirklich an diesen Universitäten in der Kooperation besser geworden sei oder ob es nur daran liege, dass Forscher, die sowieso viel publizieren, von anderen Universitäten abgezogen worden seien. Also es ist bestenfalls aus meiner Sicht ein Nullsummenspiel. Auf Dauer bedeutet das aber, dass die traditionelle Stärke der deutschen Hochschullandschaft, dass sie in der Breite eine hohe Qualität hat, dass diese Stärke gefährdet ist durch eine Konzentration auf einzelne Universitäten und die Vorstellung, dass man dann mit Harvard oder der Ivy League oder Oxford konkurrieren könne. Diese Vorstellung entbehrt meines Erachtens einer realistischen Grundlage, weil die Mittel, über die die Universitäten verfügen, weit höher sind. Also wenn man Harvard nimmt, die haben einen jährlichen Etat, der entspricht ungefähr dem Etat, den alle baden-württembergischen Hochschulen zusammenbekommen. Das heißt, das ist eine Illusion zu glauben, mit denen konkurrieren zu können. Und diese Konzentration gefährdet aus meiner Sicht das, was wir in Deutschland lange hatten, eine große Breite, eine hohe Qualität in der Breite und damit auch eine besonders gute Nachwuchsförderung. In den USA, die Spitzenuniversitäten leiden im Grunde nur deswegen nicht unter der schlechten Qualität in der Breite, weil sie weltweit einkaufen. Also wenn man sich Harvard, Stanford, Yale und so anguckt in der Wissenschaft, kommt jeder Zweite da aus dem Ausland. Die können das bezahlen, das können wir trotz Exzellenzstrategie aber nicht.
Tatsache ist aber, die Exzellenzstrategie wird heute Realität und 11 Universitäten können dann noch feiern. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, um die Negativeffekte, die Sie beschrieben haben, mindestens abzufedern?
Ja, das Allerwichtigste wäre, dass die Grundfinanzierung der Universitäten deutlich besser wird. Also was wir ja erleben, völlig unabhängig jetzt von der Exzellenzinitiative oder Exzellenzstrategie in den letzten knapp 2 Jahrzehnten, dass in der Forschung ein immer größerer Teil der Mittel extern eingeworben werden muss, also entweder durch die DFG oder durch die Wirtschaft. Inzwischen, selbst bei den forschungsstarken Universitäten, geht man davon aus, dass mindestens 2/3, wenn nicht 3/4 des Forschungsetats eingeworben werden. Das heißt, da gibt es keine Kontinuität mehr. Und das, was immer versprochen wird, dass man dann dauerhaft planen kann, das gilt in diesem Falle nur für die Sieger der Exzellenzstrategie. Für alle anderen bedeutet das, sie müssen noch mehr von außen einwerben, wenn sie es denn können, haben noch weniger Planungssicherheit. Und das wäre aus meiner Sicht das Erste, was ich ändern müsste, weil damit auch ein zweites Problem anzupacken wäre, was ja auch viel beklagt wird, dass der wissenschaftliche Nachwuchs immer stärker in befristeten Verträgen hängt und diese befristeten Verträge, also 90% des Nachwuchses haben befristete Verträge und die Hälfte von diesen Verträgen hat eine Laufzeit von maximal 1 Jahr.
Darüber reden wir dann das nächste Mal, okay?
Ja.
Soziologe Michael Hartmann ist kein Freund der Exzellenzstrategie, über die heute entschieden wird. Haben Sie auf jeden Fall Dank für dieses Studio 9 Gespräch.
Danke.